Trotzdem, die Skandinavier als solche sind halt Gemütsmenschen. Ja, und man sagt ja auch, die Skandinavier sind glücklicher als alle anderen der restlichen Welt. Es gibt ja auch Stress. Ja, also ein Däne hat auch Stress. Ich habe Dänen bei mir in meinem Coaching, die auch Stress haben.
Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, heute reicht das Interview bis nach Dänemark. Mein Interviewgast heute ist Stefan Volker Sachs. Und wo genau bist du in Dänemark? Hallo erstmal, hi.
Ja, hi, genau, so sagen wir ja hier in Dänemark. Ich sitze in Kolding, das ist eine Dreiviertelstunde weg von der deutsch-dänischen Grenze. Also wenn man eigentlich bei Flensburg geradeaus fährt, dann kommt man direkt zu mir nach Kolding.
Ist das da, wo es Legoland ist?
Nein, Legoland liegt in Billund. Oder
Billund, ja.
Billund für Deutsche, ne, weil das D wird ja weich ausgesprochen. Also Billund sagen die Dänen. Und da liegt Legoland. Ja.
Aber gibt es irgendwas anderes bei euch? Ein Safari-Park oder irgendwas?
Ja, gibt es auch. Natürlich haben wir das auch. Also Dänemark ist ja sowieso generell ein Kinderland. Ja, also ich bin schon seit meinem, ja, 3 Monate alt war ich. Seitdem bin ich schon in Dänemark gewesen. Also fing schon sehr früh an. Und ja, ich habe Dänemark eigentlich kennengelernt. Meine Eltern haben früher viel Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Also ich bin immer schon auf dem Lande gewesen und ich durfte auch immer wieder, der Bauer hat mir erlaubt, dass ich einer Kuh zum Beispiel einen Namen geben durfte. Ich durfte dann immer die Taufe machen, habe also schon mehrere Kälber gesehen, wie sie geboren worden sind oder Schafe. Also macht schon Spaß, hier in Dänemark auf dem Land zu sein.
Ja, schön. Wie, erzähl mal deine Geschichte. Wie bist du, also du klingst, als wärst du ursprünglich Deutscher.
Ja,
ich meine,
bin
die
ich auch.
Dänen sprechen natürlich auch Deutsch, aber die haben dann immer so einen süßen Akzent, den hast du
Ja,
nicht.
nein,
Also
den habe ich nicht.
du bist ursprünglich Deutscher. Erzähl einfach mal so deine Geschichte, bitte.
Ja, also erstmal, ich bin gebürtiger Berliner. Ich bin in damaligen Westberlin noch aufgewachsen. Nicht, dass mir jetzt Ostberlin irgendwie feindlich ist oder so, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es total toll, dass wir eigentlich die Wiedervereinigung gehabt haben. Ich habe das ja miterleben dürfen. Ich stand dann als 17-Jähriger auf der Mauer und mache sogar Vorträge hier in Dänemark über die Mauer in Berlin und pendel auch. Immer wieder komme ich nach Berlin, habe auch beruflich dort immer noch zu tun. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen später drauf zurück. Wie bin ich nach Dänemark gekommen? Ganz einfach. Ich 1990, da bin ich noch mal mit meinen Eltern nach Dänemark gefahren. Die ganze Familie war dabei, meine Großeltern waren auch mit dabei. Und ja, da ist dann mir eine Dänin über den Weg gelaufen, sozusagen, mal die Kurzversion.
So.
Und mein Großvater hatte noch gesagt zu mir, na, die gefällt dir doch. Und ich so, ach Quatsch, Opa, jetzt hör auf. Und daraus ist dann doch mehr entstanden. Und ja, das hat mich dann nachher letztendlich über längere Zeitpunkt 96 nach Dänemark verschlagen. Das war dann auch damals meine erste Frau. Ich habe nochmal geheiratet. Und mit ihr war ich dann 10 Jahre liiert. Dann kam halt eine Trennung und dann dachte ich mir schon, was machst du jetzt? Gehst du wieder zurück nach Deutschland oder bleibst du hier? Und dann habe ich mir gesagt, nö, mir geht's gut. Und dann habe ich so richtig Dänisch gelernt, bin dann nach Aarhus gezogen. Das ist die, ja, kann man sagen, von Jütland, also die große Landzunge von Dänemark, die Hauptstadt, wenn man so will, von Jütland, Aarhus. Da sind also ganz, ganz viele Studenten, also so eine Studentenstadt, hier sehr viele junge Leute. Ganz, ganz tolle Stadt. Also da habe ich wirklich wahnsinnige Jahre erlebt. Da war ich fast drei Jahre gewesen und habe da in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Und da habe ich doch das erste Mal was Eigenes gehabt. Also meinen ersten Besitz habe ich dort erworben, kann man so sagen.
Sag mal gerade für alle, die sich, die auch vorhaben, sich in eine Dänin zu verlieben. Wie sagt man auf Dänisch, ich brauche ein Zimmer für eine Nacht, aber ich habe kein Geld?
Ja, Herr Brofon, wer ist von net, man ja Heigenping.
Okay, das ist nämlich der wichtigste Satz, den man braucht, wenn man im Ausland ist. Der zweite wäre dann noch, mein Nachbar zahlt, ne, wenn man dann irgendwo in der Kneipe ist.
Mein Nebro betäler heißt das.
Ja, genau. Ja, das heißt, als jemand, der jetzt Dänisch kann, verstehst du natürlich auch Schwedisch und Norwegisch. Das ist so rum einfacher als umgekehrt, glaube ich.
Ja,
Und genau, jetzt Wegen der Berliner Mauer wollte ich noch kurz eine Sache sagen. Sag mal einen Fakt über die Berliner Mauer, den kaum einer kennt, bitte.
Einen
Gibt es da irgendwas?
Fakt.
Irgendeinen Fakt über die Berliner Mauer, den kaum jemand in Deutschland kennt.
Ein Fakt. Jetzt hast du gute Fragen hier. Ein Fakt. Also, ich sag mal so, mein Vater hat ja damals, war Zollbeamter gewesen, viele Jahre,
Ja.
und er hat seinen eigenen Distrikt gehabt an der Berliner Mauer. Und ich habe auch einen Film, einen Originalfilm, den die Kollegen von meinem Vater damals aufgenommen haben als Dankeschön. Den zeige ich auch gerne immer wieder. Ja, also da sieht man nochmal richtig so die Berliner Mauer, Abschnitte davon. Mein Vater war so mehr im Wannsee-Bereich. Der eine oder andere, wer kennt wahrscheinlich noch Wannsee.
Ja, klar, ganz klassischer historischer Ort für Deutsche
Ne,
und
ja.
ja, manche feiern ihn, manche nicht, ja.
Ja, genau. Ne? Und auf jeden Fall, das ist zum Beispiel sowas, was viele jetzt nicht so wissen. Da gab es dann schon mal so kleine Schlupflöcher, wo man dann mal über die Mauer rüber konnte. Das wissen die wenigsten. Und die wenigsten wissen auch, das traue ich mich mal jetzt zu sagen, ich habe es schon oft erzählt, dass die DDR eigentlich mehr oder weniger gefallen ist. Es wurde ja immer gesagt, naja, durch ein Versehen ist das passiert, ne, dass der gesagt hat, also die Mauer ist jetzt offen, ne? Ab jetzt. Also die DDR war bankrott, ja, und die Russen haben halt alles mitgenommen, was sie mitnehmen konnten. Und irgendwann mal wendet dann das Blatt. Das heißt dann, das Land kostet dem Russen Geld. Und dann hat er sie gesagt, nee, das brauchen wir nicht mehr. Darum hat der Russe sich auch von vielen Ländern verabschiedet, weil das einfach Russland zu viel Geld gekostet hat. Und das ist okay. Also das ist halt deren Einstellung gewesen zu dem Zeitpunkt, was natürlich dann für Deutschland generell viel, viel Geld gekostet hat. Auf der anderen Seite natürlich, die Menschen sind dann dadurch in ihre Freiheit wiedergekommen und konnten dann nochmal das Leben neu anfangen, wenn man so will. Ne? Es gab ja auch gute Sachen in der DDR. Also in Dänemark zum Beispiel haben wir auch das sogenannte Karl-Marx-Prinzip. Das ist also sehr, was es in der DDR auch gab, also die Gemeinschaft. Wir haben eine Gemeinschaftskrankenkasse, also der Staat zahlt das, der Staat steuert das. Und das finde ich sehr gut. Also ich fühle mich hier geborgen. Ja, ich gehe einfach zum Arzt, habe meine Nummer. Jeder Däne hat eine Nummer. Und ich bin ja kein gebürtiger Däne. Ich bin ja, wie gesagt, Deutscher mit einer dominanten oder permanenten, heißt das, Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt also, ich kann hier so lange bleiben in Dänemark, wie ich will.
Okay, ihr habt dafür einen sehr hohen Steuersatz, glaube ich, ne? Über
Ja,
den
das habe
das
ich
dann
früher auch immer
abgerechnet wird.
gedacht. Die Steuern sind ein bisschen höher. Ja, das stimmt. Wenn ich mir aber mal alles zusammenrechne, in Deutschland zahlt man ja auch für die Krankenkasse die
Ja.
Hälfte, dann komme ich auf den gleichen Satz.
Okay, ja.
Also Deutschland und Dänemark nehmen sich da nicht so viel insgesamt.
Das heißt, du bist noch nicht eingebürgert?
Nein, ich bin noch nicht
Nein.
eingebürgert, ich bin bin kein Däne. Nein.
Gibt es da einen besonderen Grund, wenn du dich da so wohlfühlst? Könntest du doch eigentlich auch sagen, komm, ich werde jetzt hier
Ja,
Däne.
ich hatte schon die Möglichkeit gehabt, meine dänische Staatsbürgerschaft zu bekommen, habe es aber noch nicht wahrgenommen. Ich habe mich selbstständig gemacht vor 3 Jahren und dann wurde mir halt die Möglichkeit geboten, dass ich auch dann die dänische Staatsangehörigkeit annehmen durfte. Habe ich aber nicht getan, weil, wie gesagt, sind immer wieder Sachen dazwischen gekommen, werde ich aber noch in der Zukunft wahrnehmen. Weil für mich ist wichtig, dass ich die 2 Staatsangehörigkeit habe. Also ich möchte meine deutsche Staatsangehörigkeit nicht aufgeben.
Ja.
Ich bin stolz darauf, immer noch auch deutsche Wurzeln zu haben. Wobei damals ist was bei mir passiert, wo ich das Boot, kennt ja der eine oder andere, ne? Das
Ja,
U-Boot,
den
das U,
Film.
genau, der Film gab es ja auch als Serie. Und ich habe das dann gesehen. Ich habe sowohl den Film gesehen als auch die Serie. Und dann war ja sag schon hier, Meister da, für einen Maschinenraummeister da, der ist dann da ausgerastet, also hat einen Kurzschluss gekriegt, ne? Hat ja einen Nervenzusammenbruch gekriegt, ne? Und da habe ich dann so gemerkt, so, kam ich nach oben zu meinen Eltern, habe gesagt, Mama, Papa, ich schäme mich, Deutscher zu sein. Dann sagen meine Eltern, was ist denn jetzt los? Ja, ich habe gerade das Boot geguckt, was wir da damals geliefert haben im Zweiten Weltkrieg, war ja echt unter aller Sau. ist natürlich vieles, andere Länder haben ja auch viele Dinge gemacht. Trotzdem ist mir das erstmal bewusst geworden, da war ich 16 Jahre alt. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich ausgewandert bin, will ich sagen. Ja, also die Liebe hat mich nach Dänemark verschlagen. Also ich bin stolz, heute Deutscher zu sein und sehe auch viele Dinge mit anderen Augen und finde auch, viele Dinge sind gut in Deutschland und die unterstütze ich auch. Ich coache auch, wie gesagt, deutsche Unternehmen und das ist mir auch sehr wichtig und meine Wurzeln sind deutsch und in Dänemark möchte ich halt auch Deutsch mehr verbreiten. Das ist mir schon sehr wichtig.
Also ich sag mal, dass die Geschichte schlimm war, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Frage ist halt immer, wie viel, wir haben ja die Demokratie nicht entwickelt. Ja, also ist ja nicht so, dass Deutschland per se ein Land ist, in dem man sich die Demokratie erkämpft hat, sondern wir haben ja nach dem Krieg die Demokratie aufgezwungen bekommen. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob der deutsche Geist mit Demokratie im Moment wirklich klarkommt, ob der wirklich zu schätzen weiß, was da dran ist. Aber brauchen gar nicht über Politik sprechen, sondern ich finde es viel interessanter. Wir reden mal ganz mal ein bisschen über Dänemark und dann auch über deinen Beruf, weil man ja immer so das Gefühl hat, okay, die Dänen und die Deutschen, das ist ja nicht so weit auseinander eigentlich. Ne? Also sowohl von der Regional, es gibt sogar in Schleswig-Holstein eine dänische Partei im Landesparlament, glaube ich sogar, die, egal wie viel Prozent sie bekommen, auf jeden Fall drin sein müssen im Parlament, im Landtag, nicht im Parlament, im Landtag. Wie empfindest du das? Also wenn ich in Dänemark bin, ich bin, habe Freunde in Tastrup in der Nähe von Kopenhagen, und war eben auch schon in Jütland viel unterwegs und ich habe immer das Gefühl, die Menschen sind da so ein bisschen entspannter. Also man fährt über die Grenze und dann fährt keiner mehr schneller als 110. Und ich hatte mal einen dänischen Radrennfahrer, der beim Race Across America dabei war und wir mussten nach Slowenien für ein Qualifikationsrennen. Und dann habe ich zu ihm, der ist die ganze Zeit 90 auf der Autobahn gefahren, dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn wir in dem Tempo weiterfahren, kommen wir zu spät zur Registration, gib mal Gas. Und dann hat er aber ganz mutig auf 110 beschleunigt. Wo ich gedacht habe, oh Mann. Ja, aber ja, das ist, also wie erlebst du so, hast mit beiden Kulturen zu tun, wo siehst du Gemeinsamkeiten und liebevolle Unterschiede?
Ja, also ist schön gesagt, liebevolle Unterschiede. Also ich sag mal so, der Däne ist ein Mensch, also wenn es ihm wirklich gut geht, dann haben wir das Wort Hygge. Na, also wie Hygge aus, so diese Gemütlichkeit, ne, die dänische Gemütlichkeit. Und das ist wirklich so, die Dänen, die sind wirklich so eine Gemütsmenschen. Ja, also man sieht schon die skandinavische Einrichtung. Es ist gemütlich eingerichtet und das macht eigentlich auch ein Däne, der jetzt, wo sein Bankkonto jetzt nicht so explodiert, der richtet sich trotzdem gemütlich ein zu Hause, weil das dem Dänen einfach wichtig ist. Ja, also so jetzt allgemein gesprochen. Man sieht es ja auch, wenn man mal zu Ikea kommt, nun Ikea ist skandinavisch, ist nicht dänisch. Trotzdem, die Skandinavier als solche sind halt Gemütsmenschen. Ja, und man sagt ja auch, die Skandinavier sind glücklicher als alle anderen der restlichen Welt. Es gibt ja auch Stress. Ja, also ein Däne hat auch Stress. Ich habe Dänen bei mir in meinem Coaching, die auch Stress haben. Und das sind genauso eine Menschen wie Deutsche auch. Die sind halt nur daran gewöhnt. Die sehen das aus ihrer Brille. Die sind aufgewachsen in Dänemark. Und wo ein Deutscher sagen würde, mein Gott, da kriegst du Stress, da fängt es ja noch bei mir noch nicht mal an. Ja? Aber die Dänen, die sind da halt anders aufgewachsen. Und von daher ist es halt, sehen die das mit anderen Augen. Ja? Und Dänen sind auch teilweise unterschiedlich. Manche sind öffnen sich schon, also wollen ganz gerne Kurse belegen, wollen ganz gerne sich mehr kennenlernen. Aber wenn es dann um die Persönlichkeitsentwicklung geht, ist nach meiner Meinung nach die Deutschen vorne. Also ich habe mehrere Deutsche, die schneller in die Persönlichkeitsentwicklung gehen wollen als Dänen. Ja.
Okay.
Und die Deutschen sind da doch noch mehr aufgeschlossener und wollen dann doch sagen, gut, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt mache ich das, ich mache das ja für mich. Wo die Dänen da nochmal abwägen und nochmal 3 oder 4 Nächte drüber schlafen müssen oder manchmal auch einen Monat oder ein halbes Jahr. Und das merke ich schon, da ist schon ein Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Ja, also man denkt eigentlich, die Dänen, die sind ziemlich sozial auch sehr weit entwickelt. Trotzdem lässt ein Däne nicht so viel an sich ran. Also der ist so ein bisschen, man sagt ja auch diese Wikinger, ne? Also die machen so ein bisschen, die schirmen sich ab. Die sind zwar höflich, die sind freundlich zu dir, trotzdem kommst du nicht richtig so ran. Ja, also
Ja.
die haben so einen Humor, manchmal auch einen schwarzen Humor, geht schon Richtung England dann, wenn es so richtig eingekochte Dänen sind. Also es ist auch unterschiedlich wieder. Ich komme damit nicht so klar. Ich habe das immer früher missverstanden als Deutscher und bin da auch schnell doch sauer geworden, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Heute lache ich schon drüber, kann auch selber ironisch sein gegenüber mich selbst. Selbstironie sind die Dänen überhaupt Spitzenreiter drin. Und das sind so zum Beispiel die Unterschiede, die ich so merke. Thema vorsichtig sein, ja, weil ein Ticket hier in Dänemark ist schon sehr teuer. Ja, also wenn man mal zu schnell auf der Autobahn fährt, dann sind mal so um die 500 € fällig. Das kostet dann schon Geld. Ja, und da überlegt man sich dann schon, ob man das jetzt aufs Gaspedal geht oder ob man dann doch lieber 110 fährt.
Ja,
Ja.
klar. Du hast gesagt, Leute sind alle so ein bisschen gemütlicher. Hygge, ist Hygge ein Adjektiv oder ein Substantiv?
Adjektiv.
Also würde man sagen, ich fühle mich bitte.
Ja,
Nochmal.
Adjektiv.
Adjektiv, okay. Also wenn ich auf Deutsch sagen würde, oh, ich fühle mich gerade hügge,
Oh.
das würde dementsprechend so, wenn ich
Ja, doch,
den
ja, so. Ja, also
Zustand.
die Dänen sagen eigentlich, hüger du da. Also geht's dir gut, ne? Also
Ja.
hast du es gemütlich, ne?
Okay.
Also man sagt das wirklich direkt so zum Dänen, na, du hüger da, ne? Also du, das geht dir gerade, du bist gerade gemütlich. Du sagst, ja, mir geht's gut, ne? Oder auch auf Arbeit macht man das auch teilweise, wenn man merkt, die Stimmung ist gut, die Leute arbeiten gut, dann sage ich, na, ihr hüger ja, ne? Also euch geht's gut. Ne? Trotzdem
Okay.
arbeiten die ja, ne?
Ja,
Also
ja,
ist
ja.
jetzt nicht so, dass die dann einschlafen oder so, ne?
Das eine schließt ja das andere nicht aus, ne?
Genau.
Ist ja nicht so, dass sie jetzt da sich nur wohlfühlen, wenn sie mit Lego spielen oder so. Ne? Und Lego heißt ja Spielgut übersetzt.
Genau,
Lego,
ja.
Lego. Ja, schön. Also dann, ich finde auch unser Interview gerade hügge. Ja, also ich finde, das könnte man auch so übernehmen, wenn dich in Deutschland, und wie geht's, wie steht's, oder und was gibt's Neues? Oh, alles Hüge. Ja, ich finde, das könnte man so in den deutschen Sprachgebrauch übernehmen. Das ist ein schöner Gedanke. Gibt ja auch, glaube ich, von der Besiedlung her, wir haben auf einen Quadratkilometer in Deutschland so um die 200 Einwohner, und ich glaube, in Dänemark sind es 20. Also auch da ist man ein bisschen weiter weg von dem Nachbarn, der einem irgendwie sein so enthüggen könnte. Ja.
Ja, doch, ja.
Und ja, und jetzt hast du schon ein paar Mal von dem erzählt, was du so machst. Dann Coaching und Berliner Mauer den Dänen und auch anderen näher bringen. Jetzt ist es ja nicht so einfach. Man stellt sich das immer so vor, man guckt sich RTL 2 an, wenn man einen Fernseher hat. Ich habe keinen, aber es gibt Leute, die gucken sich RTL 2 an, Goodbye Deutschland oder Vox oder wie die Auswandererserien heißen. Und dann denkt man so, oh, ist alles ganz einfach. Wenn ich es in Deutschland nicht gemütlich habe, dann gehe ich einfach ins Ausland. Die warten alle auf mich. Und dann kriege ich da einen Job und finde eine tolle Frau oder einen tollen Mann, gründe eine Familie. Und wenn ich nicht sonderlich kriminell werde, dann mögen mich da auch die Nachbarn. Ne? Das ist ja so das, was man so sich allgemein vorstellt. Aber es ist ja nun doch nicht so eben mal eine leichte Nummer, sondern ich habe das beim Race Across America auch erlebt, mit dem Team, das aus Deutschen, zwei Deutschen und fünf Dänen gemischt war. Da ist allein bei dem Versuch, an den Fahrradfahrer einmal quer durch die USA fahren zu lassen in 12 Tagen und so die Verpflegung und die Betreuung zu organisieren, da sind einfach kulturelle Welten aufeinander getroffen. Da, wo wir so diese Pünktlichkeit und Effektivität und Effizienz uns gewünscht haben, haben sie einfach gesagt, das läuft schon irgendwie. Ja, also das waren, ich war zweimal dort, und der erste Radfahrer, der hatte nach 3 Tagen, hatte der 2 Euro-Stück große offene Stellen an seinem Gesäß und hatte aber einen Sattel, der wirklich mit Laservermessung auf seinen Hintern angepasst wurde. Keiner hat verstanden, warum der so schnell wund war. Und der Däne, der ist die ganze Zeit gefahren, der hat auch keine Pausen groß gebraucht. Der ist dann irgendwann sogar zu McDonald's, hat sich da einen Burger geholt, hat gesagt, hier, esst mal wieder was Gescheites, hört auf, diesen ganzen das Gemüsezeug zu essen. Und er hat gesagt, ich fahre einfach gerne Fahrrad. Ja, so, und 4.008 Kilometer in 12 Tagen, da musst du auch gerne Fahrrad fahren, ja.
Absolut.
Und er hat überhaupt keine Probleme, hat keinerlei körperliche Beschwerden. Und ich habe dann auch gedacht, da ist sicherlich auch viel Einstellung dabei.
Absolut.
So, wie macht man das jetzt so wie du? Du hast gesagt, ich gehe jetzt nach Dänemark, ich habe mich dort verliebt, ich bleibe dort, ich habe geheiratet, ich habe Familie gegründet, sogar mehrfach. Und jetzt muss ich ja von irgendwas leben. Also du kannst natürlich entweder eine reiche Frau heiraten oder du überlegst dir, wie du Geld verdienen kannst. Was war deine Strategie?
Ja, meine Strategie war erstmal eine reiche Frau, die war jetzt nicht so mein Ding, weil ich sag mal so, wo ich angefangen habe am Anfang, da hatte ich den Plan gehabt, ich habe ja Elektriker gelernt in Berlin. Meine Ausbildung als Elektroinstallateur habe ich gemacht in der Markestraße 19 in Berlin. Das weiß ich noch ganz genau. Der Herr Stahl, gibt es leider nicht mehr die Firma, der hat sich damals selbstständig gemacht, wo die Russen einmarschiert sind in Deutschland, also in Berlin. Und der war eigentlich mein Opa. Also er sah aus wie mein Opa und ein ganz, ganz lieber Mensch. Der hat auf Bohrmaschinen geschlafen. Ja, also wirklich, ist kein Scherz. Also in seinem Schlafzimmer, da sollte ich dann mal hochgehen, geh mal zu meiner Frau und lass dir mal eine ordentliche Bohrmaschine geben. Dann bin ich da mit seiner Frau nach oben und dann ist die ins Schlafzimmer gegangen und dann unterm Bett waren dann die Bohrmaschinen. Also ja, nagelneue
Also,
Bohrmaschine.
wenn die Frau jetzt sagt, mein Mann hat eine richtig gute Bohrmaschine im Schlafzimmer,
Ja.
ja, dann hat das auf ihn zugetroffen und ohne irgendwelche Neben, okay.
Ja, hat er. Auf jeden
Ja.
Fall. Und die richtigen Bohrer hat er auch.
Ja,
Lange Bohrer
okay.
besonders.
Ja.
Wir werden ja Durchbrüche gemacht. Ne? Also alle Sachen, die wirklich, wo Geld wirklich dahinter war, das war alles in deren Wohnung. Also die Wohnung sah eigentlich aus wie ein Lager, ja, aber
Ja.
die haben sich da wohlgefühlt. Ne? Das waren deren Hücke, sage ich mal so auf
Der, ja, genau,
Deutsch.
ja.
Ne? Also deutsche Verhältnisse. Ne? Und da habe ich meine Lehre dann gemacht. Und das war eine tolle Zeit. Es war auch eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Ich war also Azubi, Arsch zum Bier holen, ne? Kann man ja so sagen, wie es ist. Und habe dann wirklich meine Arbeit dort gemacht. Und 1990 habe ich dann, wie gesagt, meine Freundin kennengelernt. Und tja, da war es dann so, was machst du denn jetzt? Ich will am liebsten nach Dänemark. Haben mir alle gesagt, nee, mach deine Ausbildung fertig. Und auch mein damaliger Schwiegervater hat mir dann gesagt, mach erstmal deine Ausbildung fertig. Eine deutsche Ausbildung ist eine gute Ausbildung. Mach das fertig. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich will auch meine Freundin sehen. Und da habe ich mich dann entschieden, 1990 im Oktober bin ich dann nach oben gefahren. Ich habe im Oktober Geburtstag. Da bin ich 19 Jahre alt geworden. Und dann habe ich dann zu meiner damaligen Freundin gesagt, du ab jetzt, ich komme dich nochmal besuchen hier zu Silvester. Silvester, da hat sie dann wir haben einen Freundschaftsring gehabt, weil die Entfernung war ja doch etwas größer, 635 Kilometer. Und dann habe ich, da dachte sie schon an Verlobung und so, und habe ich gesagt, nee, in Deutschland, da hat man so einen Freundschaftsring und na, das hat sie dann auch verstanden. Und das hat uns auch wirklich zusammengeschweißt irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ab jetzt komme ich für alle 14 Tage hoch zu dir. Wie jetzt? Alle 14 Tage? Ja, alle 14 Tage. Da habe ich 2 Jahre lang gemacht. Alle 14 Tage, kontinuierlich, alle 14 Tage hoch. Ne? Gab
Und
natürlich auch Ostern.
damals hast du ja noch nicht über Skype miteinander kommuniziert und die Deutsche Bahn war auch noch nicht so schnell,
Ja.
geschweige denn die Autos von heute, wo man sich Tempomat einstellt und Abstandshalter
Gab
und
es
sich
noch
dann Kaffee
nicht.
macht und entspannt, ja.
Ja,
Das
gab
war
es
noch
nicht.
anderes Fahren, ja.
Ja, Visa. Ich hatte einen Visa-Club von Citroën. Ja. Viertaktmotor, zwei Zylinder. Das Ding konnte mit synthetischem Öl, ja, damals gab es das ja auch noch nicht so, ist ja heute ganz normaler Standard. Da konnte ich dann auch so um die 140 auf der Autobahn fahren, also mit bin schon fast unten durchgekommen. Und das Ding sah aus wie ein UFO, also wirklich, das war wie so ein Fernglas. Ja, da hast du zwei Dinger gehabt, eine Messscheibe für, dass du siehst, wie schnell du fährst, und die andere war dann für die Tankanzeige, glaube ich, war da. Also war jetzt nichts Besonderes. War noch nicht mein Radio drin, das habe ich mir selbst nachgerüstet noch, damit ich überhaupt ein bisschen Musik hören konnte.
Geschweige
Aber
denn Klimaanlage.
ach,
Klimaanlage
überhaupt
war.
nicht, gar nicht. Gab es überhaupt nicht. Mir war das aber auch egal, weil ich wollte einfach nur nach Dänemark und habe immer dafür gesorgt, dass Benzin, war ein Benziner und hatte mein Benzin, habe immer einen frischen Ölwechsel gemacht, habe den Wagen so gut wie es geht hergestellt und der hatte auch noch nicht so viele Kilometer auf dem Puckel. Ich glaube, der hatte so um die 35.000 oder so, ist ja gar nichts. Und den hat mein Vater recht günstig bekommen. Und das war ein Geschenk, was ich gekriegt hatte damals, wo ich 18 geworden bin. Und ja, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar gewesen. Ich habe den Führerschein selber gezahlt und dann haben sie gesagt, na gut, dann sponsorieren wir dir jetzt ein Auto. Und dann habe ich dann diesen Visa Club gekriegt. Na, der hatte noch nicht mal, och, was hatte der gehabt an PS? Ich glaube 65 PS oder sowas. Also, nee, 34 PS, Entschuldigung, 34 PS hatte der gehabt.
So
Also,
viel hat
und
man Rasen, so viel hat man Rasen näher. Aber
ja, aber
Stefan,
es ging.
gab es nie irgendwie die Option, dass deine Freundin nach Deutschland kommt? War das
Doch, ist sie
nie,
gekommen.
nie?
Ist sie gekommen.
Nee, ich meine grundsätzlich, dass ihr in Deutschland lebt?
Ja, doch, wir wollten ja. Also
Ach so.
wir hatten das dann gehabt. Ich bin dann, meine Lehre habe ich dann beendet. Dann war ich eigentlich so bereit, dass ich nach oben ziehen konnte. Und dann ist ein Missgeschick passiert. Also ich hatte den Wagen nochmal gewechselt, weil damals ist uns die BVG, also das sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin, ne? Die Berliner Verkehrsgesellschaft,
Verkehrsgesellschaft oder so.
glaube ich, ja, genau heißt die. Der Bus ist dann in mein Auto reingefahren, war ein Totalschaden, also wirtschaftlicher. Und dann habe ich nochmal einen Renault 5 gekriegt. Mein Vater hat dann nochmal gut abkassiert. Dann sind wir schon mal einen Satz höher gekommen. Dann habe ich nochmal einen Renault 5 gekriegt. Der war dann nur 2 Jahre alt. Und damit bin ich dann nach oben gefahren. Und da hatte ich dann, ich weiß noch ganz genau, ich war fertig mit meiner Lehre. Das war dann, warte mal, das war 93, nee, das stimmt nicht. Das war 90, 92 war das. War ich dann fertig mit meiner Lehre. Und dann hatte ich einen Unfall gehabt in Dänemark. Und da hat dann meine Freundin gesagt zu mir, ich habe mich entschieden, ich komme nach Berlin. Ich sage, bist du dir sicher? Ja, sie kommt nach Berlin. Dann hat sie eine Ausbildung gemacht in Berlin, damals noch als Laborant. 4 Jahre waren wir dann dort. Und dann sind um 96 dann, wie gesagt, dann wurde ich noch zum Bund eingezogen. Da war ich dann, ja, kurz, ich glaube, 24,5. Und da waren meine Gedanken schon in Dänemark. Aber ich bin trotzdem hingegangen, weil ich auch musste und hatte dann versucht, nochmal zu verweigern, weil ich hatte dann eigentlich keinen Bock mehr gehabt, da jetzt das zu machen. Musste trotzdem Rotenburg an der Wimme, musste ich dann antreten. Und dann war ich auch dort. Ich war der Älteste. Und ja, sogar meine Vorgesetzten waren alle jünger als ich. Und nachher wollten sie mich nachher als Ausbilder sogar noch da behalten, weil ich habe mich ja mit allen verstanden. Und ich habe auch allen geholfen, aber ich habe die Waffenkunde mitgemacht, aber ich habe keine Waffe angefasst, weil ich habe ja, wie gesagt, verweigert und habe aber trotzdem alles mitgemacht und wusste mehr als die Offiziersanwärter und die Ausbilder haben schon gelacht, ja, weil ich konnte ja alles. So, und dann hat er gesagt, Junge, willst du nicht hier bleiben? Dann habe ich gesagt, nee, meine Frau wartet auf mich, da war ich schon verheiratet zu dem Zeitpunkt, wir haben in Deutschland also geheiratet und habe gesagt, meine Frau wartet auf mich und dann sind wir 96, wie gesagt, nach Dänemark wieder zurückgegangen. Meine Frau hat alles organisiert damals und ja, dann bin ich nach Dänemark gezogen. Und Dänisch konnte ich ja schon, dadurch, dass ich Dänisch ja schon gelernt habe, wo ich sie kennengelernt habe. Das war also 1990, wir haben uns kennengelernt im Sommer und im Dezember habe ich schon angefangen, in der Abendschule Dänisch zu lernen. Also so groß war meine Liebe. Ich wollte mit meinen Schwiegereltern, die haben immer gesagt, wieso redest du nicht Englisch oder so? Ich habe gesagt, nee, ich will ja euch ja verstehen. Ne, also möchte ich
Na
ganz gerne
klar,
Dänisch lernen.
die sollen ja auch nicht hinter deinem Rücken irgendwie auf Dänisch was sagen können, was du nicht verstehst.
Genau so ist es.
Okay,
Ja.
so, und dann warst du in Dänemark.
Ja, dann war ich in
Aber nicht
Dänemark.
als Elektriker.
Doch, als
Aber nicht
Elektriker.
als Elektriker oder als
Als
Soldat.
Elektriker. Als Elektriker. Als
Okay.
Soldat war ich ja fertig dann. Dann habe ich
Ja,
ja
ja.
aufgehört in Deutschland. Dann wurde es dann sogar so gemacht, dass die mir gesagt haben, Stefan, du kannst jetzt hast zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das hier zu Ende oder du unterschreibst das Papier und du bist damit pensioniert für den öffentlichen Bereich. Habe ich gesagt, naja, ich will ja sowieso nach Dänemark gehen, dann bin ich Pensionist. Alles gut. Und habe dann unterschrieben. Dann haben die gesagt, gut, schade, dass du gehst, weil wir haben uns echt gefreut. Ich habe gesagt, Leute, ich mag euch auch alle. Ich habe die wirklich gemocht. Ganz liebe Menschen. Trotzdem bin ich dann gegangen. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde nach Deutschland und in den öffentlichen Dienst gehen würde, kannst du knicken, kann ich nicht mehr. Da bin ich schon Pensionist. Und das war mir aber auch alles in Ordnung, weil ich wollte sowieso nach Dänemark gehen. Und ja, und dann bin ich nach Dänemark gegangen und habe dort als Elektriker angefangen und habe sogar meinen eigenen Firmenwagen dort gekriegt. Das ging ratzfatz. Also ich war wirklich baff. Das war ein ganz anderes Leben auf einmal. Der
Das
Lohn war
heißt,
anders.
hast dich beworben bei einer Firma als
Ja,
Elektriker
ich
oder
bin hingefahren. Nee, ich bin hingefahren.
Ja.
Ne, ich hab ja Kontaktfreudigkeit, hörst du auch in unserem Interview. Ich rede ja gerne und gehe auch auf die Menschen drauf zu und bin dann reingegangen und habe dann gesagt, hallo, ich bin der Stefan, ich komme aus Deutschland, ich suche eine Stelle als Elektriker. Oh, du kannst aber schon gut Dänisch, haben die dann gesagt. Ja, danke. Ja, ich muss mal gucken. Du, ich muss mal mit meinem Chef, also den Chef geholt. Und dann hat der Chef gesagt, ja, weißt du, bist Deutscher, hast du deine Ausbildung in Deutschland? Ja, habe ich gemacht. Habe sogar noch als Geselle gearbeitet, 3 Jahre. Und so, ich wollte mal hören, ob wir eine Stelle haben. Doch, haben wir. Können wir gut gebrauchen. So, eine Firma, schon Job gehabt. Ne? Also das
Okay,
ging
ja.
ratzfatz. Ne? Aber der Vorteil war, ich konnte die Sprache sprechen. Ne?
Ja,
Ich habe
klar.
sie zwar nicht fließend gesprochen, ich habe sie gebrochen gesprochen, trotzdem konnten die mich verstehen und ich konnte die verstehen.
Ja, das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, wenn du ins Ausland gehen möchtest, um dort irgendwas zu machen.
Ja.
Denn wenn, also beruflich irgendwas zu machen, wenn du die Sprache nicht sprichst, dann brauchst du gar nicht über die Grenze, ja.
Genau. Und genau das ist nämlich passiert. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt ein bisschen springen schon, aber ich biete ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, so ein bisschen Coaching, ne, mache ich ja. Und ich bin gelernter Business Coach und habe mich spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung, weil der Mensch interessiert mich. Ja, und viele sagen ja auch immer, die Firma ist schuld. Ne? Es läuft ja nicht in der Firma, die Firma ist schuld. Und wo ich mal sage, die Firma ist nicht schuld. Doch, die Firma ist schuld. Nein, die Firma ist nicht schuld. Sondern all die Menschen, die in der Firma arbeiten, sind die Firma. Die Firma als solches hat damit nichts zu tun. Aber die Menschen, die dort arbeiten, sind ja die Firma. Und wenn die Menschen jetzt miteinander nicht kommunizieren können oder irgendwelche Problemchen miteinander haben, ja, dann hat die Firma es nicht gut, weil die Menschen sind ja ein Teil der Firma. Und viele wissen eigentlich auch gar nicht, wo ihr Lohn kommt. Na? Die sagen ja, die Firma zahlt meinen Lohn. Nein, tut sie nicht. Woher kommt euer Lohn? Wer bezahlt euch? Verstehe ich nicht. Ja, für wen arbeitest du denn? Ja, für die Firma. Nein, du arbeitest für deine Kunden. Wer sind deine Kunden? Ach so. Ja, und wenn du deine Arbeit machst, kriegst du auch Geld dafür, oder? Ja, siehst du. Und die Firma kriegt das Geld. Und die Firma zahlt dann dich aus. Aber trotzdem, du bist ein Teil der Firma. Also kriegst du dein Geld von den Kunden. Die Kunden zahlen das, nicht die Firma.
Wie kam dieser Wechsel vom Elektriker zum Business Coach?
Es ist ein etwas längerer Weg gewesen für mich, da mein Mindset noch nicht da war, wo er heute ist. Ich hatte viele Blockaden in mir drin, dessen ich mir nicht bewusst war, die mich wirklich Energie gekostet haben. Und ich war viel mit Menschen zusammen, die Energie genommen haben von mir. Also sogenannte Energieräuber. Ich war auch einer davon, weil ich bin auch immer mitgegangen und habe rumgejault wie alle anderen dann, habe aber gemerkt, irgendwie wurde es nicht besser. Und habe dann in Dänemark einen Job nach dem anderen gemacht. Also ich habe, jetzt halte ich gut fest, 16 Mal den Job gewechselt.
Das ist gut.
16 Mal,
Kriegt man
ja.
viel Berufserfahrung.
Genau. Ne? Trotzdem hat dann irgendwann mal meine zweite Frau, mit der ich heute verheiratet bin, übrigens 2002 haben wir uns kennengelernt und 2007 haben wir geheiratet. Also ist auch schon wieder eine Weile her. Und 3 Kinder habe ich mit ihr zusammen, mit der ersten Frau habe ich keine Kinder. Und da meinte dann meine Frau zu mir, glaubst du nicht, dass das irgendwie was mit dir zu tun hat? Mit mir? Nee, das sind doch all die anderen. Die verstehen doch gar nicht, was ich sage. Und überhaupt, die ganzen Chefs und, oh, und dann ging es immer los. Aber da hat meine Frau mich wirklich einen wunden Punkt erwischt bei mir. Und da fing es dann an, bei mir ratterdibum zu machen, wo ich sage, was kann ich jetzt tun, wenn das jetzt wirklich an mir liegt? Und da habe ich gesagt, das erste Mal, jetzt machst du mal was für dich. Und da habe ich hier damals, habe ich einen Podcast gehört von einem Coach und habe den schon 5 Jahre lang gehört, immer wieder mal. Und er hat mich immer inspiriert, aber so richtig dann, wenn es um die Wurst ging, habe ich mich nicht getraut. Ja, dann habe ich immer gedacht, nee, nee, lieber nicht. Nee. Und kennenlernen und so, wer weiß, was da rauskommt und nee, nee, lieber nicht. Ne? Aber wo meine Frau dann das zu mir gesagt hat, weil man steht mir ja doch sehr, sehr nahe, dann dachte ich schon, na, mach mal, ruf da mal jetzt an. So, dann habe ich ihn angerufen und hatte ja schon mal ein Gespräch mit ihm gehabt, vor 5 Jahren, wie gesagt. Und dann sage ich, ja, hallo, hier ist der Stefan. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Mensch, Stefan, das ist doch Dänemark, oder? Ich so, was? Der kennt mich noch? Was? Ja, Was? Ja, doch, doch, wie geht's dir denn? Und ja, und dann haben wir dann uns unterhalten und war eigentlich ganz locker alles. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, wo er dann gesagt hat, guck dir mal mein Online-Coaching an. Und wenn es dir gefällt, kannst du jetzt 48 Stunden reinschauen. Und wenn es dir gefällt, dann kannst du ja oder nein sagen. Und wenn nicht, dann lass es. Dann lass es. Ja, leb dein Leben weiter, lass es. Und dann war wirklich die Frage dann, willst du es machen oder willst du es nicht machen? Und dann dachte ich so, naja, Quanta Costa, weil ich habe ja auch Werterhalt und das hat mir schon, naja, und dann hat er gesagt, naja, so, wieso? Und dann habe ich gesagt, ich mach's. Ich mach's. Hat er gesagt, ist eine kluge Entscheidung, Stefan. Und du wirst es nicht bereuen. Das hat er noch gesagt und dann fing ich an und dann habe ich mich selber kennenlernen dürfen. Und das war das Geilste, was ich gemacht habe. Entschuldigung, aber es ist so. Also ich habe zwar einen Arsch voll gekriegt, das habe ich. Und es tat auch oftmals ein bisschen weh, über seinen eigenen Schatten zu springen und sich Sachen anzuhören. Aber es hat letztendlich alles mit mir zu tun gehabt. Und meine Frau hat vollkommen recht gehabt. Und ich habe ihr gesagt, danke, dass du mir den Schubser gegeben hast. Danke, dass du mir geholfen hast, dass ich der Mensch heute bin, den ich eigentlich immer schon sein wollte. Ich war mir bewusst dessen nicht bewusst. Tja.
Es erfordert viel Mut von einer Frau, ihrem Mann sowas zu sagen, weil zum einen wenig Männer so offen sind. Da schließe ich mich auch ein. Ich lasse mir auch nicht gerne was von Leuten aus meinem unmittelbaren Umfeld sagen. Und zum anderen riskiert man natürlich dann auch irgendwie so einen Bruch, denn wenn du jetzt als anderer Mensch zurückkommst und plötzlich nicht mehr der Stefan bist, den sie geheiratet hat, dann muss sie sich auch überlegen, ob sie diesen Stefan eigentlich noch möchte. Ja.
Genau.
Und offensichtlich hat das bei euch ja trotzdem funktioniert.
Ja, also ich sag mal so, wir sind immer noch verheiratet, wir leben immer noch zusammen. Es gibt natürlich immer wieder, es sind auch viele schöne Dinge passiert schon. Also meine Frau, die sagt so ein bisschen Coaching, naja, die hat so ihren eigenen Coaching, die macht, sie ist auch Lehrerin, also sie hat auch eine Ausbildung als Lehrerin, da kommt man ja auch so in den psychologischen Bereich. Und kennt sich damit aus. Und sie ist ja auch im Unterbewusstsein, merke ich auch, da passieren ja auch viele Dinge bei ihr. Und ich nehme sie ja auch mit. Sie hört ja auch, was bei mir im Coaching abgeht. Ich mache viel Online-Coaching. Bin zwar auch vor Ort, also ich pendle auch. Also ich habe Unternehmen, wo ich dann auch vor Ort bin, was mir auch sehr wichtig ist. Das heißt also, ich verstecke mich jetzt nicht immer hinter Bildschirm, sondern man kann mich auch live in Farbe sehen. Und ich bin dann auch dort, weil das ist mir schon sehr wichtig, dass die Menschen mich auch mal wirklich Auge zu Auge kennenlernen und mich auch mal anfassen dürfen. Ich bin ja hier aus Zucker, ne? Das ist alles möglich. Auf jeden
Wir
Fall.
haben uns ja interessanterweise über Facebook kennengelernt, als ich nach, ich glaube, dreijähriger Abstinenz mal wieder zu Facebook rübergegangen bin und gedacht habe, mal gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Ich habe festgestellt, jetzt mit wenigen Ausnahmen wie dir, ist Facebook immer noch ein sehr merkwürdiger Spielplatz. Und da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, die mich dann überhaupt auch erst bewogen hat, dich zu fragen, ob du deine Geschichte nicht mehr hier im Podcast vorstellen möchtest. Weißt du noch, was du mir erzählt hast? Und wenn
Nein, ich
ja,
weiß es
dann
nicht
erzähl
mehr.
diese
Nee,
Geschichte
nee, erzähl
oder
es
weißt es
bitte.
nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr ganz
Also,
genau.
du hast mir im Grunde erzählt, welche Wirkung dein Coaching hat. Also, was du Firmen anbietest und was sie, ja, quasi wie so ein System, das du entwickelt hast. Ja, magst du dazu mal was erzählen?
Ja, sehr gerne. Natürlich, sehr, sehr gerne. Also erstmal, ist es mir ganz, ganz wichtig, der Mensch, habe ich ja schon am Anfang auch gesagt, ne, der zählt bei mir, weil der Mensch ist das Ausschlaggebende, weil alles fängt mit einem selber an. Also wenn man wirklich was erreichen will in seinem Leben, dann sollte man mal nach innen schauen. Und da habe ich dann eine Methode entwickelt, dass wir uns inneren Antreiber uns anschauen. Also was motiviert mich als Menschen? Was ist für mich natürlich? Und viele Menschen machen ja Dinge, wo sie merken, das hier, das fühlt sich gut an, darum mache ich es. Und das hier, das fühlt sich nicht gut an, darum mache ich es nicht. Aber wir wissen nicht, warum mache ich das jetzt eigentlich? Warum macht mir das jetzt eigentlich so viel Spaß? Darum mache ich es ja. Oder warum fühlt sich das jetzt so schwer an? Warum fühlt sich das nicht so gut an? Wieso ist mein Nachbar schon wieder so ein Idiot? Und ich fühle mich schon wieder total getriggert von dem. Aber man weiß gar nicht, warum es eigentlich so ist. Und genau darum geht es mir, dass man erstmal bei sich selber anfangen darf und erstmal herausfindet, wer bin ich eigentlich Und worin bin ich eigentlich richtig gut? Was sind eigentlich meine Stärken? Und die Menschen, die alle in mein Coaching kommen, die werden nur ihre Stärken kennenlernen. Weil ich möchte, dass du auf deine Stärken fokussierst und die noch weiter ausbauen tust, weil die geben dir Energie. Und letztendlich, wenn sie dir Energie geben, dann geht es dir gut. Und dann hast du den Überschuss, den du brauchst. Und wenn du den Überschuss hast, dann wirst du merken, dass auf einmal die Menschen nur noch in dein Leben kommen, die du auch haben möchtest. Weil du ziehst dann auf einmal auch Menschen an, weil sie merken, sag mal, was ist denn mit Klaus Dieter los? Der strahlt ja wie ein Honigkuchenpferd. Ja, sag mal, hast du ein Lotto gewonnen? Ja, könnte man so sagen. Na? Und so geht es eigentlich erstmal los. Also man zieht wirklich Leute an, weil die Leute, die nicht die Energie haben, die wollen ja ganz gerne auch Energie haben, die wollen ja auch, dass es ihnen gut geht. Also zieht man dann die Leute an. Und das fand ich halt so spannend, dass ich gesagt habe, ich werde mein eigenes Coaching jetzt machen mit diesen inneren Antreibern und habe dann einen Verlauf entwickelt, wo man sich dann selber kennenlernen darf. Ja, das geht dann, also in Deutschland biete ich sehr, sehr gerne an ein Jahrescoaching. Viele denken schon, oh mein Gott, ein Jahrescoaching, das ist ja ganz schön lange. Das habe ich früher auch immer gedacht. Aber man hat nur 2 Stunden mit mir pro Monat. Ja, es gibt danach nur Aufgaben, die man selber dann für sich lösen kann. Und das sind also wirklich nicht sehr viele Stunden, 2 Stunden pro Monat. Ne? Also wenn man sich das dann mal hochrechnet, sind 24 Stunden. Das ist dann ein ganzer Tag, der mein Coaching dann beinhaltet, wenn man so will. Ne? Und dann kommen natürlich die ganzen Module dazu, die ganzen Aufgaben dazu. Und dann mache ich das sowohl, dass wir live das machen, dass ich also vor Ort mal bin, oder dass wir es auch über Zoom machen, so wie wir uns jetzt hier treffen zum Beispiel. Da habe ich dann auch so mein eigenes Lokal. Sieht aus wie so, ich habe auch einen Bildschirm, den ich dann teilen kann, wo ich dann auch eine Tafel habe, wo ich dann verschiedene Aufgaben lösen kann. Und derjenige kann auch selber die Maus führen. Also ich führe nicht, sondern derjenige darf dann führen. Ja, also ganz, ganz wichtig. Er ist wirklich ein Teil virtuell im Coaching, weil, wie gesagt, ich führe zwar, ich zeige den Weg, trotzdem stelle ich nur Fragen und derjenige antwortet. Das ist okay. Seine Aufgabe.
Wie erreicht man dich? Hast du eine Website oder wie kann man dich jetzt kontaktieren, wenn jemand sagt, total spannende Geschichte vom Berliner Elektriker zum dänischen Unternehmenscoach. Das ist eine Vita, die man nicht so eben mal überall findet. Ja? Mhm. Wie kann man dich kontaktieren?
Ja, also ich habe eine Homepage, das ist eine deutsch-dänische Seite, eine Com-Seite. Mhm. Ich habe es mit Absicht auf Com gemacht, damit die Leute auch kommen. Mhm. Und wie gesagt, man kann dann auswählen, Sprache, Deutsch-Dänisch. Also wenn man auf die erste Seite kommt, auf dem deutschen Browser wird es eigentlich schon als Deutsch angezeigt. Sollte es jetzt nicht der Fall sein, kann man also unten ist eine dänische Fahne zu sehen, drückt man drauf und dann wird es eine deutsche Fahne und dann kann man ins Deutsche wechseln und dann ist alles komplett deutsch. Meine Homepage heißt, wie mein Name, Stefan, mit PH geschrieben, -sax.com. Und da kann man dann auch verschiedene Sachen schon finden. Also das, was ich anbiete, da ist eine komplette Beschreibung dabei von diesem Verlauf. Also ich biete zurzeit ein 7-monatiges Coaching-Verlauf und den kann man dann erweitern, weil viele doch mir gesagt haben, ach, können wir nicht mal ein bisschen weniger anfangen? Hab ich gesagt, gut, dann machen wir 7 Monate, dann kannst du es erstmal ein bisschen überblicken. Ich kann nur sagen, alle, die im Coaching sind, haben alle verlängert. Ja, und es ist vollkommen in Ordnung und vollkommen normal, weil 7 Monate ist schon ziemlich hardcore. Ja, und klar. Ich merke auch teilweise, wenn da die Menschen dort sind, dann merke ich so, heute war eigentlich Modul 2 angesetzt, aber derjenige hat so viel auf dem Herzen oder hat irgendwelche Blockaden, wo wir mal drüber sprechen dürfen, dann lassen wir Modul 2 liegen und beschäftigen uns erstmal, was ist los und was können wir jetzt tun, damit du erstmal wieder in den Flow kommst und dann können wir Fokus auf das Modul 2 machen. Und dadurch verschiebt sich das, aber wie gesagt, alle, die bis da sind, finden das okay.
Naja, ich meine, ist ja natürlich, um ein richtiger Mensch zu werden, braucht man 7 bis 9 Monate.
Ja.
Und dann wird man geboren. Ja, so das ist schon die Zeit, die man sich dann nehmen sollte, ja.
Ja.
Prima. Wir werden auf jeden Fall deine Website verlinken, Stefan.
Mhm, danke.
Unsere Zeit ist schon rum. Wir haben viel gehört von dir. Jeder, der in in Koling ist, kann dich dann auch mal persönlich kennenlernen.
Sehr
Wer
gerne.
vielleicht gerade auf dem Weg ist nach Kopenhagen, Schweden oder wohin auch immer. Und ja, wir sind auf jeden Fall in Kontakt.
Sehr gut.
Hörst du gerne Hörbücher?
Ja, sehr gerne.
Dann würde ich dir gerne die Hörbuchversion meines Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken schenken, als Dankeschön dafür, dass du hier im Interview warst.
Danke.
Und dann, ja, schicke ich dir das gleich zu. Und ja, nochmal vielen Dank. Und du hast als Interviewgast das letzte Wort, Stefan.
Ja, also erstmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich mir mit dabei sein darf und möchte auch allen Hörern, die mich jetzt hören oder auch die mich sehen in diesem Podcast, möchte ich sagen, traut euch, es geht hier nicht um uns beide, es geht hier um dich. Es ist dein Leben, mach wirklich mal was draus, wenn du merkst, es funktioniert nicht, es fühlt sich schwer an, jeder Tag ist irgendwie der gleiche und ich möchte ganz gerne, dass irgendwie mal weitergeht in meinem Leben, dann trau dich und melde dich einfach bei mir. Ja, du kriegst ein kostenfreies Erstgespräch bei mir, wo wir uns mal kennenlernen können. Und alles Weitere, denke ich, kommt von selbst. Ja, das war's aus Dänemark für euch.